nur eine Galaxie und im Weltraum gibt's tausende davon. Und wenn man das vergleicht, wie klein die Erde im Vergleich zu all dem ist und dass Gott trotzdem dieser Erde erwählt hat, dass wir darauf wohnen und uns erwählt hat, für uns gestorben ist, wie genial ist Gott. Und es gibt viele große Namen heute bei uns irgendwo in der Gesellschaft, dass wenn ich Ehekrise, Depressionen, Burnout, Schulden, Krisen, alles Mögliche. Aber ein Name steht über allen anderen Namen. Philipper 2, ey, im Namen Jesu muss ich alles beugen. Jedes Problem, jeder andere Name. Sei es Schulden, sei es alles. Gott ist größer. Das alles hat Gott geschaffen durch sein Wort. Er sagt, ich habe gesprochen und es ist geworden. Genial, oder? Ich habe gesprochen und es ist geworden. Das alles ist geschaffen, weil Gott es gesagt hat. Weil Gott es gemacht hat. Wir haben einen großen Gott. Und ihr kennt bestimmt alle die Geschichte von Hiob. Hiob war echt am Boden zerstört, hat Nöte, hat Probleme ohne Ende gehabt. Hat keinen Ausweg mehr gewusst. Und dann ist Gott ihm begegnet mit der Größe und hat ihm gezeigt, hey, das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht und ich habe dich gemacht. Ich erhalte das alles. Ich bin größer als dein Problem. Ich weiß, ich will dein Problem nicht klein machen, was du hast, aber ich bin größer. Und ich weiß einen Ausweg für dich. Und ich habe ein Buch gelesen und das will ich euch ganz kurz vorlesen. Da heißt, halte einmal am Tag inne und blicke auf die Größe Gottes. Halte einmal am Tag inne und blicke auf die Größe Gottes. Wer ist Gott? Wer ist sein Wesen? Wie ist sein Charakter? In der Bibel lesen wir, er ist ewig, gerecht, heilig, göttlich, allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Er ist Licht, Vollkommenheit, Überfluss, Erlösung, Weisheit und Liebe. Er ist der Schöpfer, Erhalter, Erlöser und Retter. Man könnte das noch so weitermachen. Und im Psalm 95, Vers 3 steht, der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter, über alle Probleme. Ey, das will ich jetzt anfangen und ich will jeden Tag wirklich bewusst ein paar Minuten Zeit nehmen und sagen, Gott, ich will jetzt auf deine Größe schauen. Jetzt meinen Blick wegrichten von all dem, von allen Sorgen, allen Problemen, jeder Krise, in der ich drin stecke, und nur auf deine Größe schauen. Und das befreit mich davon. Weil Gott ist größer, Gott ist stärker. Mach das auch mal. Jeden Tag einmal 5 Minuten Zeit nehmen, auf Gottes Größe zu schauen. Und Gott zu danken, dass er trotz seiner Größe wirklich auf mich schaut, auf mich sieht und ich ihm wichtig und wertvoll bin. Mein Gebet ist wirklich jeden Tag, ey Gott, ich möchte deine Größe, deine Herrlichkeit Stück für Stück immer mehr begreifen. Ich möchte mehr Offenbarungen von dir haben, wer du bist, wie du bist. Ich möchte dich erkennen. Ist es auch dein Gebet? Ja. Ey, wir brauchen Hunger nach Gott. Ich habe letzte Woche Unterricht gehabt. Ich bin ja auf der Bibelschule Beröhr. Und die Hanna, ist sie hier? Nein, ist nicht hier. Sie hat uns am Mittwoch besucht und hat einen Kennenlerntag auf Beröhr gemacht. Und war einfach mal einen Tag, hat sie eine Führung bekommen, alles anschauen dürfen. Und hat am Unterricht mitgemacht. Und wir haben Missiologie gehabt. Und es war ein Top-Lehrer. Der war in Malawi, in Afrika, 20 Jahre, glaube ich. Hat wirklich gute Dinge erlebt, hat viel geleistet. Ja, durch ihn hat wirklich Gott gewirkt, durch den Missionar. Und jetzt ist er in Finnland, glaube ich, und leitet von der Felberter Mission die Missionarsausbildung. Und er hat uns einfach erzählt aus seinem Leben, was er erlebt hat mit Gott. Und hat gerade, die Hanna ist neben mir gesessen, und er ist vorne gestanden und hat von Totenauferstehung berichtet, von Heilung, von Dämonenaustreibung, von allem Möglichen, hat einfach erzählt. Und die Hanna ist neben mir gesessen. Boah, krass. Ey, das will ich in Babenhausen auch erleben. Ey. Und ich habe echt gedacht, yes, das will ich auch erleben. Ey, hast du auch einen Hunger danach? Ja, oder? Es ist wichtig, dass wir einen Hunger haben und mit Hunger zu Gott kommen. Ey Gott, ich will auch deine Gegenwart erleben hier. Ich will auch erleben, dass du wirkst in Babenhausen. Und wenn wir mit Hunger zu Gott kommen, wird uns auch was geben. Aber wenn wir ohne Hunger kommen und sagen, Gott, es ist nicht gut, wie es jetzt ist, aber ich will es auch nicht anders haben. Ich glaube nicht, dass dann viel passieren wird. Ey, ich habe Hunger. Und ich glaube, du auch, und das ist gut. Bei Gott dürfen wir hungrig sein. Amen. Yes. Ich möchte jetzt einsteigen ins Wort Gottes. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du aufschlagen, 1. Chroniker, weil ich habe mir angefangen, jetzt einen Bibelleseplan zu lesen. Und ich bin auf Chroniker gestoßen, habe ich bestimmt schon mal gelesen, aber meistens nur drüber gelesen. Und es ist interessant, was man sich aus Bibelstellen rausholen kann, wenn man wirklich so einen Bibelleseplan hat und alles mal durchliest, wo man eigentlich nie lesen würde oder nie bewusst lesen würde. Und ich möchte, dass ihr aufschlägt, 1. Chroniker 13. Und ich werde lesen die Verse 1 bis 14. Und David beriet sich mit den Obersten über 1000 und über 100 und mit allen Fürsten. Und David sagte zur ganzen Versammlung Israels: Wenn es euch gut erscheint und wenn es von dem Herrn, unserem Gott, ist, dann lasst uns überall hingehen, überall hinsenden zu unseren übrigen Brüdern in allen Landen Israels und außerdem zu den Priestern und zu den Leviten in den Städten und in ihren Weidengebieten, dass sie sich bei uns versammeln, und wir wollen die Lade unseres Gottes zu uns herüberholen, denn in den Tagen Sauls haben wir sie nicht aufgesucht. Und die ganze Versammlung sagte, dass man es so tun solle, denn die Sache war recht in den Augen des Volkes. Und David versammelte ganz Israel von Schihor Ägyptens bis nach Hamat hin, um die Lade Gottes von Kirjat Jearim zu holen. Und David und ganz Israel zogen hinauf nach Baala, nach Kirjat. Dort war die Lade Gottes des Herrn, und dort wollten sie sie heraufholen, der über den Cherubin thront, dessen Namen dort ausgerufen worden ist. Und sie fuhren die Lade Gottes in einem neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs weg. Und Usa und Achaio lenkten den Wagen. Und David und ganz Israel tanzten vor Gott mit aller Kraft, mit Liedern und Zittern und mit Harfen und mit Tamburinen und mit Zimbeln und mit Trompeten. Die tanzten vor ihm. Und als sie zur Tenne des Kidon kamen, da streckte Usa seine Hand aus, um die Lade festzuhalten, denn die Rinder hatten sich losgelassen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und er schlug ihn, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte. Und er starb dort vor Gott. Und es wurde David heiß vor Schrecken, weil der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und man nannte den Ort Peres Usa bis zum heutigen Tag. Und David fürchtete sich vor Gott an diesem Tag und sagte: Wie kann ich die Lade Gottes zu mir bringen? Und David ließ die Lade nicht zu sich in die Stadt Davids bringen, und er ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edom des Gathitas. Und die Lade Gottes blieb bei dem Haus Obed-Edom in seinem Haus 3 Monate. Und der Herr segnete das Haus Obed-Edom und alles, was er hatte. Ich glaube, das ist eine der herausforderndsten Geschichten, die es im Alten Testament oder in der Bibel allgemein gibt. Ich sage erst mal was zur Vorgeschichte. Und zwar, über David wird er gesagt, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. David ist als junger Mann schon, als Jugendlicher zum König gesalbt worden vom Propheten. Ist er schon als junger Mann zum König gesalbt worden, musste aber noch über 10 Jahre warten, bis er wirklich König geworden ist. Und in den 10 Jahren hat er viel Gutes erlebt. Er durfte Goliath erledigen. Er hat auch Schlechtes erlebt. Er wurde lange Zeit verfolgt von Saul. Er wurde oft fast ermordet. Er kämpfte mit dem Leben oft, hat viel Schlechtes erlebt. Und David durfte dann König werden. David ist nach über 10 Jahren, nachdem er zum König eigentlich schon gesalbt worden ist, er hat gewusst, er wird König. Aber trotzdem musste er Stück für Stück durch die Verfolgung gehen, durch die ganzen schlechten Dinge gehen und hat trotzdem an Gott festgehalten. Trotzdem ist er loyal geblieben gegenüber Saul, dem alten König. Obwohl er gewusst hat, er wird der neue König werden, hat er den alten König respektiert. Und David war echt ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und Saul, der war auch am Anfang von Gott eingesetzt, hat aber umso länger seine Amtszeit war, desto mehr ist er komplett abgeschlittert von Gott. Der hat dann am Ende ist er zu Wahrsagern gegangen, hat Propheten ermordet oder Diener Gottes Propheten ermordet auf der Suche nach David. Saul hat wirklich sein eigenes Ding durchgezogen und hat Gott komplett hinten gelassen. Und weil Saul sich nicht korrigieren lassen hat, hat Gott ihn abgesetzt. Und es hat so ausgesehen, als er in der Schlacht gestorben ist. Saul und seine Söhne sind in der Schlacht gestorben. Und David ist König geworden. Erst über Juda, erst mehrere Jahre später, dann über ganz Israel. Und wir lesen in Vers 3, denn in den Tagen Sauls haben sie die Lade nicht aufgesucht. Wisst ihr, die Bundeslade, vielleicht wirst du mal ein Bild reinblenden von der Bundeslade. Die Bundeslade ist nicht irgendwo nur eine Kiste, wo ein paar Sachen aufbewahrt wurden. Das ist die Bundeslade. Sie stand im Allerheiligsten normalerweise. Und die Bundeslade ist nicht eine Kiste, wo einfach ein paar Sachen aufbewahrt worden sind, sondern sie verkörpert die Gegenwart Gottes. Sie verkörpert wirklich, sie ist ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Eigentlich das Allerheiligste, was die Juden, die Israeliten gehabt haben. Und hier lesen wir, denn in den Tagen Sauls wurde sie nicht aufgesucht. Saul hat wirklich Stück, umso länger er im Amt war, umso länger er König war, desto weiter ist er von Gott abgeschlittert. Er hat die Bundeslade, wo er noch gelebt hat, hat er gegen die Philister gekämpft, hat gegen eine Übermacht gekämpft von den Philistern. Und weil er Angst hatte davor, hat er sich gedacht, ich will zwar sonst nichts von Gott wissen, aber jetzt in der Schlacht, da soll er mir helfen. Hat dann die Bundeslade extra geholt ans Schlachtfeld. Aber Gott lässt ja nicht mit sich spielen. Er hat trotzdem verloren, Saul. Und die Bundeslade wurde geklaut. Sie kam dann zu den Philistern. Das lesen wir in den Kapiteln davor. Und in den Philisternstädten, egal wo die Bundeslade war, in der Stadt ist Seuche ausgebrochen. Weil Gott wollte nicht, dass die Bundeslade bei den Philistern ist. Er wollte die Bundeslade in Israel haben. Und so haben die Philister kurz danach, wo sie gemerkt haben, dieser Gott ist größer als unsere Götter. Dieser Gott will nicht, dass die Bundeslade bei uns ist. So haben sie die Bundeslade wieder zurückgeschickt, sogar noch mit Goldschätze drauf. Und jetzt steht sie hier in dem Haus. Saul ist sie auch egal, die Bundeslade. Und jetzt steht das Allerheiligste, das die Kiste, die Gottes Gegenwart verkörpert. Die steht jetzt im Haus von irgendeinem Israeliten und keinen interessiert. Und dann kommt David an die Macht. Und eine der ersten Aktionen von David war, ey, wir wollen das Volk Gottes, wir wollen das Volk Israel wieder einigen unter Gott. Wir wollen wieder eine Nation, ein Volk sein, die unter Gottes Herrschaft stehen. Wir wollen Gottes Gegenwart achten. In meinem Leben soll Gottes Gegenwart geachtet sein. Soll sie nicht irgendwo in der Ecke stehen, im Hause Obed-Edoms oder wie auch immer, sondern sie soll in meinem Zentrum stehen, in der Hauptstadt stehen, in Jerusalem stehen. Und das ist eine der ersten Aktionen von David. Bevor er alles andere angreift, sagt er, hey, zuerst mal, wir wollen erstmal die Gegenwart Gottes in unserem Leben haben. Wir wollen Volk sein, das unter Gottes Herrschaft steht. Nicht wie davor, wo Gottes Gegenwart egal war. Wir wollen Volk sein unter Gottes Gegenwart, unter Gottes Herrschaft. Und dann lesen wir weiter, wie David und das ganze Volk steht da, die Bundeslade abholen und dann hinter der Bundeslade her tanzen. Und am Anfang der Geschichte, wenn du eine Schlachter hast oder Elberfelder oder vielleicht auch Luther, dann steht beim Kapitel 13 ganz klein 2. Samuel 6,1. Und das heißt nichts anderes, dass es eine Parallelstelle ist, dass die gleiche Geschichte nochmal steht in 2. Samuel 6, Vers 1. Und da steht das Gleiche nochmal. Und da steht sogar das ganze Volk nochmal genauer erklärt. Und da heißt es 30.000 Mann und Frauen dann noch dazu. Ey, 30.000 Leute, stellt euch das mal vor. Um diese Bundeslade abzuholen. Die war 1,35 Meter lang, 80 hoch und 80 breit. Die können 4 Leute tragen. Und die kommen mit 30.000 Leute, um diese Lade abzuholen. Ey, David wollte wirklich ein Zeichen setzen. Bis jetzt war es gut, aber hey, wir wollen jetzt anders machen. Also bis jetzt war es nicht gut, sagt er, aber jetzt wollen wir anders machen. 30.000 Leute, ein richtiges Volksfest, ein richtiger großer Gottesdienst für die Gegenwart Gottes. Und jetzt dürft ihr euch das wirklich so vorstellen, dass David hat extra einen neuen Wagen bauen lassen, lesen wir hier. Nicht eine alte Karre, nicht irgendwo die alte Karre, die alles andere schon gefahren hat. Neuer Wagen musste her. Damit diese Gegenwart Gottes, die Bundeslade gefahren werden konnte. Und 30.000 Leute dahinter und die tanzen und die feiern und die machen Musik. Ich glaube, da ist mindestens so abgegangen wie bei uns im Gottesdienst. Wie bei uns in der Lobpreiszeit. Ey, die haben getanzt, die haben sich gefreut und die haben für Gott Party gemacht. Haben wirklich für Gott gefeiert. Und was macht Gott? Der bläst die Feier ab. Wir lesen dann, dass die Rinder verrückt spielen, die Rinder reißen sich los. Usa greift an die Lade und Gott wird wütend über ihn und tötet ihn. Und dass alle 30.000 Leute waren wie von Entsetzen gepackt. Was ist hier los? Was läuft hier falsch? Und die Party war abgeblasen. Der Gottesdienst war sofort vorbei. Alle sind nach Hause gegangen. Die Bundeslade wurde wieder abgestellt im nächsten Haus. Und jeder hat sich gedacht, was ist hier falsch gelaufen? Könnt ihr euch das vorstellen? 30.000 Leute, die feiern und dann ist plötzlich vorbei. Ich habe darüber nachgedacht und mir ist das Champions League-Finale eingefallen. 2012. Bayern gegen Chelsea. Ich habe bei mir in der Gemeinde geschaut mit ein paar Leuten, waren alle Bayern-Fans und wir haben uns gefreut wie verrückt. Und in der Verlängerung schießt Chelsea noch ein Tor. Und es ging die Verlängerung und auf jeden Fall im Elfmeterschießen verliert Bayern ganz knapp. Und alle waren sich sicher, Bayern gewinnt. Tausende Leute im Stadion, Millionen von Fernseher. Und plötzlich war vorbei. Alle, die noch gefeiert haben, gesprungen sind und sich gefreut haben und sich sicher waren, sie werden gewinnen. Plötzlich war vorbei. Und ich glaube, Millionen Leute haben vor mir geweint. Haben geweint, weil Bayern verloren hat. Das ist mal aber hier viel stärker abgelaufen. Hier ist wirklich dann Entsetzen gewesen. Hier ist ein Mann gestorben. Hier wurde nicht ein Spiel verloren. Hier waren 30.000 Leute plötzlich total leise, haben nicht mehr gewusst, was los ist. Und warum macht das Gott? Warum hat Gott den Usa getötet? Und die Geschichte lesen wir eh da, oder die Antwort haben wir eh. Da entbrannte der Zorn des Herrn wegen Usa und er schlug ihn, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte. Und er starb dort vor Gott. Immer verstehen wir Gott nicht. Aber David hat auch gesagt, hey, ich will wissen, was ist da falsch gelaufen. Und wir können in der nächsten eine Seite weiterblättern. In Chroniker Kapitel 15, da lesen wir die Antwort. Und da heißt, ich lese die Verse 1 bis 2 und 12 bis 15. Und David machte sich Häuser in der Stadt Davids und errichtete eine Stätte für die Lade Gottes her und schlug ein Zelt für sie auf. Damals sagte David, die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten, denn sie hat der Herr erwählt, die Lade des Herrn zu tragen und seinen Dienst zu verrichten. Und dann lese ich weiter ab Vers 12. Heiligt euch, ihr und eure Brüder, und bringt die Lade des Herrn, des Gottes Israel, hinauf an die Stätte, die ich für sie hergerichtet habe. Denn weil beim ersten Mal nicht ihr es getan habt, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht nach den Vorschriften gesucht haben. Ich find's gut. David hat echt darüber nachgedacht. Was haben wir falsch gemacht? Warum macht Gott das? David hat echt darüber nachgedacht. Und David hat dann gesagt, hey, wir haben Fehler gemacht. Wir haben nicht Gottes Ordnungen gehalten. Wir haben nicht Gottes Ordnungen gehalten und es gab Konsequenzen. Und David hat einen Neustart gemacht. Ich glaube, Gottes Ordnungen, die zählen auch heute noch. Ich glaube, auch heute gibt es noch Ordnungen, die Gott uns gegeben hat, die wir zu halten haben. Und David hat, weiß nicht, ob er es nicht gewusst hat oder ob er einfach, ob es ihm egal war, es heißt in der Bibel, in 2. Mose, kannst du es nachlesen, die Bundeslade, die soll auf den Schultern der Leviten getragen werden. Die Leviten sind ein heiliges Volk, von Gott ausgesondert, um Gott zu dienen. Nur dafür, die müssen nichts anderes machen, die müssen nur Gott dienen, die Leviten. Und die sollen die Bundeslade tragen. Und sie soll auch nicht auf den Wagen gefahren werden, auch wenn die Gegend da bergig ist und 13 Kilometer weit. Aber sie soll getragen werden auf den Schultern. Es ist nicht immer der einfachste Weg. Und David hat es vielleicht nicht gewusst, vielleicht hat er es vergessen. Auf jeden Fall haben sie einen Fehler gemacht und die Gebote Gottes nicht gehalten. Und vielleicht hätte David sagen können, boah, ist das ein kleinlicher Gott. Ey, Gott ist er, wenn das so ist, lassen wir doch die Lade da. Sollen doch alle dahin laufen zum Beten, ist irgendwo am Rande. Dann bringen wir sie doch nicht hin. Wenn Gott so kleinlich ist, wenn Gott so kleine Gebote, wenn ich die missachte, wenn ihm das so wichtig ist. Aber David hat gesagt, nein, wir machen es so, wie Gott es sagt. Wir halten uns an Gottes Gebote. Und er hat das gemacht, was Gott gesagt hat. Weil wir nicht nach den Vorschriften gesucht haben. Und wir lesen immer wieder in der Bibel, wo Gott so, gerade da, wo Meilensteine gelegt werden, zum Beispiel bei den 10 Geboten, da hat Gott 10 Gebote gegeben, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Israeliten bauen ein goldenes Kalb und 3000 Leute sterben. Dann lesen wir später, 3. Mose 10, die 2 Söhne von Aaron, die haben Opfergebote bekommen, wie sie opfern sollen. Ihnen war es komplett egal, die haben ihr eigenes Ding durchgezogen, haben geopfert, was wie sie wollten, haben das für sich behalten, was sie wollten, und Gott ließ beide sterben. In Josua 7 lesen wir, wie Achan im Kampf ganz normal mit Israel gekämpft hat und sie durften die Beute nicht behalten, hat Gott davor gesagt. Und dann behält er etwas für sich, was ihm nicht gehört, was ihm nicht zustand, und Gott ließ auch ihn und seine Familie sterben. Und hier in 1. Chroniker 13 lesen wir, wie David etwas gut machen wollte. Er wollte die Lade holen, aber hat die Gebote Gottes trotzdem missachtet und musste sterben. Ein Mann musste sterben. Und auch in der Apostelgeschichte 5 im Neuen Testament, Neues Testament, da lesen wir, wie Hanania und Sapphira den Heiligen Geist belügt haben, wie sie Gottes Gebote nicht geachtet haben und sie mussten sterben. Und man könnte so oft noch weiterzählen. Und ich glaube, Gott untermauert manchmal immer wieder, er ist ein heiliger Gott. Er gibt Gebote und an die sollen wir uns halten. Er ist ein heiliger Gott. Und ein heiliger Gott kann es nicht dulden, wenn seine Gebote nicht gehalten werden. Er kann es nicht dulden, wenn Gebote nicht gehalten werden, weil er hasst die Sünde. Wir reden so oft vom liebenden Gott und das ist richtig. Aber genauso wie er die Menschen liebt, hasst er die Sünde. Das vergessen wir oft irgendwo. Und es ist gut, dass Gott nicht immer so ist. Es ist gut, dass Gott nicht immer sofort einen Hammer draufschlägt oder eigentlich nur ein paar Stellen, wo Gott wirklich ein Zeichen setzen will. Sonst wären wir alle nicht mehr hier. Sondern Gott hat Gnade für uns. Aber trotzdem sollte man das nicht vergessen, dass Gott ein heiliger Gott ist, dass Gott ein mächtiger Gott ist, wie wir am Anfang gesehen haben, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass Gott mit Sünde keine Kompromisse macht. Und genauso sind wir auch berufen, als Gottes heiliges Volk, keine Kompromisse mit Sünde zu machen. Wisst ihr, heilig bedeutet unantastbar. Und unantastbar ist in dieser Welt heute echt wenig. Wenn ich irgendwo rausgehe, egal wo, es gibt keine Tabus mehr, es gibt gar nichts mehr, unantastbar ist wenig. Sei es der Zeitgeist, wo der hingeht, da wo Ehe durch den Dreck gezogen wird, da wo alles mögliche Schlechte passiert. Sei es im Sexuellen, sei es mit Homosexualität. Und Gott hat Gebote gegeben. Sei es in der Gemeinde, dass Leute immer denken, hey, ich kann doch alleine Christ sein, für was brauche ich Gemeinde? Für was soll ich in die Gemeinde gehen? Für was soll ich die und die Dinge machen? Gott hat seine Gebote gegeben. Und ich glaube, so oft vergessen wir, dass Gott heilig ist und dass wir keine Kompromisse machen dürfen mit der Sünde. Dass wir keine Kompromisse machen dürfen, wenn es darum geht, Gottes Gebote zu halten oder nicht zu halten. Sie sind erstens gut für uns, aber sie sind nicht nur gut für uns, sondern sie sind Gebote Gottes. Und Gott ist heilig. Und Gott macht da auch keine Kompromisse. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist irgendwo jetzt eine gesetzliche Predigt, die du heute machst. Aber das soll es nicht sein. Das ist alles andere als gesetzlich. Denn Gesetz führt zum Tod. Und Gesetz macht auf längere Zeit irgendwo dich kaputt. Aber Gesetz bringt dich auch nicht zum Leben, sondern du kannst nicht so gut sein und das Gesetz einhalten und dann leben, sondern nur durch Jesus können wir leben. Amen? Nur durch Jesus können wir leben, der Glaube an ihn und nicht das Gesetz. Aber trotzdem, obwohl das so ist, gibt es trotzdem die Ordnungen, gibt es trotzdem Gebote, wo wir uns daran halten sollen. Und damit können wir keine Kompromisse machen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwo, mir ist versehentlich etwas passiert oder so, sondern ich meine damit das Anhaltende, wenn ich was anhaltend schlecht mache, wenn ich beständig in meiner Sünde stehe und weiß, es ist falsch, so wie Saul es gemacht hat. Der Unterschied zwischen Saul und David war nicht groß. Beide haben richtig krasse Fehler gemacht. Wenn du aufs Leben von David siehst, der hat gemordet. Der hat Ehebruch begangen. Der hat dann den Mann auch noch gemordet. Der hat so viele falsche Dinge gemacht. Saul hat auch viele falsche Dinge gemacht. Über einen wird gesagt, Gott setzt ihn ab und ließ das Gericht über ihn kommen. Über den anderen wird gesagt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wisst ihr, Saul hat sich nicht korrigieren gelassen. Saul ist immer, hat gewusst, es ist falsch und ist weitergegangen. Und David hat gesagt, ich habe Fehler gemacht, aber Gott, ich will neu zurück zu dir. Gott, ich will mich neu ausrichten lassen von dir. Gott, ich will mich neu korrigieren lassen von dir. Und das war der Unterschied zwischen den beiden. David hat ein Herz gehabt, was sich korrigieren lassen hat. Und das will ich auch heute zu uns sagen. Wenn du weißt, hey, es gibt Fehler in meinem Leben, dann lass dich korrigieren. Denn Gott ist ein heiliger Gott. Und er macht keine Kompromisse, er macht keine Abstriche, sondern er ist wirklich ein heiliger Gott und seine Gebote müssen wir halten. Und seine Gebote sollen wir halten. Ich will nochmal sagen, es geht nicht darum, dass du perfekt wirst. Es geht nicht darum, dass du perfekt bist. Es geht darum, dass du zu Gott kommst und sagst, Gott, wenn mir irgendwas passiert ist, wenn mir Sünde passiert ist, Gott, ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Aber dass du ein korrigierendes Herz hast und nicht sagst, Gott, meine Lieblingssünden, diese Dinge, wo ich will weitermachen. Ich will weitermachen in, weiß nicht, etwas, Pornografie, was auch immer, oder welche Sünde auch immer es in deinem Leben ist. Und das habe ich irgendwo auf dem Herzen heute gehabt zu sagen, ey, Gott möchte, dass du frei wirst davon. Und er möchte dich nicht alleine hinstellen, sondern er möchte sagen, hey, ich möchte dir die Kraft dazu geben. Lass dich von mir korrigieren, und ich will dich hinausziehen daraus. Und ich habe auch auf dem Herzen noch gehabt, über Vergebung zu sprechen ein bisschen. Vielleicht bist du heute hier und denkst irgendwo, du hast Unfrieden in deinem Herzen. Und es kann oft sein, dass das aus Unvergebenheit kommt. Du sagst vielleicht, du hast vergeben, aber immer wenn du an die Person denkst, steigt dir eine Wut hoch. Und auch das ist etwas, wo du dich korrigieren lassen kannst. Wo du nicht nur mit dem Mund bekennst, ich habe vergeben, sondern wirklich mit dem Herzen sagst, hey, Gott, ich möchte ihn vergeben, schenk mir bitte die Kraft dazu. Das ist auch eine Ordnung Gottes. Es geht nicht darum, dass wir perfekt werden, dass wir perfekt sind, sondern dass wir uns von Gott korrigieren lassen und dass wir die Gebote echt ernst nehmen. Und du kannst nicht vor Gott gerecht werden, indem du die Gebote hältst, sondern einzig durch Jesus. Das ist das Wichtigste. Und im Gemeindeinfo, da steht fast jedes Mal eine Folge drin von Römer 6, gekreuzigt, auferstanden, begraben und auferstanden. Und das ist so. Wenn du an Jesus glaubst, du bist gekreuzigt, begraben und auferstanden. Und wenn dir mal eine Sünde passiert, du fällst nicht mehr zurück, sondern du bist eine neue Kreatur. Aber trotzdem sollen wir die Ordnungen Gottes halten. Trotzdem sollst du die beständige Sünde, wenn du darin lebst, knallhart unterbrechen und sagen, hey Gott, ich nehme deine Gebote ernst, ich nehme dich ernst und ich weiß, dass du ein heiliger Gott bist, der mit Sünde keine Kompromisse macht. Und es soll keine gesetzliche Predigt sein, sondern wirklich sein, Gott liebt dich. Gott hat einen Ausweg daraus. Gott möchte dir die Kraft geben dazu, dass du da rauskommst. Gott möchte dir die Kraft geben, dass du lebst wie David, dass du ein Mann nach dem Herzen Gottes bist. Die Geschichte geht weiter. Und das Bild kannst du wieder wegmachen, danke. Und wir wollen weiterlesen. 1. Chroniker 15, 12 bis 13. Heiligt euch, ihr und eure Brüder, und bringt die Lade des Herrn, des Gottes Israel, hinauf an die Städte, die ich für sie hergerichtet habe. Denn weil beim ersten Mal nicht ihr es getan habt, machte der Herr unser Gott einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift gesucht haben. David hat einen neuen Versuch gestartet. David ist nicht da stehen geblieben und hat gesagt, so bleibt es jetzt, sondern David hat einen neuen Versuch gestartet und hat gesagt, ja Gott, ich möchte, dass die Lade zu mir kommt. Ich möchte mich korrigieren lassen, ich möchte, dass die Lade zu mir kommt. Und er hat die Priester abgestellt, dass sie die Lade tragen und dass sie vorausgehen mit der Lade auf den Schultern und es so machen, wie in den Geboten steht. Und die Leviten sind ein heiliges Volk unter den Israeliten. Als Priester durften nur sie das machen. Nur sie durften den Dienst am Heiligtum machen, in der Gegenwart Gottes. Nur sie durften die Gegenwart Gottes tragen. Und ein besonderes Volk, ein Volk unter Gottes Gegenwart. Und wisst ihr, wer die Leviten im Neuen Testament sind? Wer die Leviten heute sind? Das sind nicht mehr die Pastoren, die, oder besondere Leute. Ist nicht der David, ist nicht der Priester von der Gemeinde oder was auch immer. Ja, ist es schon. Er ist schon der Pastor von der Gemeinde. Aber nicht der Priester im biblischen Sinne. Sondern in der Bibel steht, in der Offenbarung, ich habe euch zu Priestern und Königen gesetzt. Zu Priestern und Königen vor meiner Gegenwart dürft ihr stehen. In meiner Gegenwart dürft ihr dienen. Im Alten Testament war es nicht so, da durften nur besondere Leute hin. Aber im Neuen Testament sagt Gott, hey, ich habe dich wie Römer 6 gekreuzigt, begraben und auferstanden. Und so wie du jetzt bist, bist du ohne Sünde. Ich bin für dich gestorben, ich habe alles weggewaschen von dir. Du darfst in Gottes Gegenwart kommen. Du darfst die Bundeslade Gottes tragen. Du darfst die Gegenwart Gottes tragen. Wow. Wow. Und mein Lieblingsvers steht in Jesaja 54, Vers 17. Und da heißt, und ihre Gerechtigkeit kommt von Gott. Ihre Gerechtigkeit kommt von Gott. Dass du das machen darfst, ist nicht, weil du Gebote hältst, nicht weil du Gesetze hältst, sondern die Gerechtigkeit von dir kommt aus Gott. Jesaja 54, Vers 17. Die Gerechtigkeit kommt von Gott. Du bist zum Priester gemacht worden. Nicht aus dir, sondern aus Gott. Du bist zum Priester gemacht worden. Du darfst Gottes Gegenwart tragen. Dieser Gedanke ist überwältigend. Und der hohe Priester ist nicht der Pastor, sondern der hohe Priester ist Jesus. Und er steht über der Gemeinde und er wacht über uns. Wir dürfen Gottes Gegenwart tragen, mit Gottes Gegenwart in Berührung kommen. Und es geht noch weiter. Du bist Träger der Gegenwart Gottes, aber die Bundeslade, die früher Symbolisches dargestellt hat, die Gegenwart Gottes, die gibt's ja nicht mehr. Und heute lebt der Heilige Geist hier. Und du bist der Träger der Gegenwart Gottes, auch jetzt. Nicht, ob du es weißt oder nicht, wenn du dich für Jesus entschieden hast, bist du Träger der Gegenwart Gottes. In Epheser 1, Vers 13 steht, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist, denn du hast als Anzahlung auf dein Erbe hin, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist, den du hast als Anzahlung auf dein Erbe hin. Bis du im Himmel bist, hast du jetzt schon Heiligen Geist in dir. Er lebt in dir. Und in 1. Korinther 6, 19 heißt, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Ein Tempel dieses mächtigen Gottes, der durch sein Wort geschaffen hat. Ein Tempel dieses Heiligen Gottes, der Gebote nicht duldet, der Sünde nicht duldet. Ein Tempel dieses Gottes. Ein Träger seiner Gegenwart. Da wo, wisst ihr noch, vor 3 Wochen hat Rudi Fichtner gepredigt von Berühr. Der hat über die, ein Stück Himmel auf Erden gepredigt. Ey, und das ist nicht irgendwo von irgendwo hergeholt, sondern das bist du. Das ist in dir. Nicht aus dir heraus, sondern der Heilige Geist lebt in dir. Der mächtige Gott, wo wir gesehen haben, der lebt in dir. Du bist Träger seiner Gegenwart. Du bist ein Stück Himmel auf Erden. Halleluja. Wow. Ein Stück. In Philipper 2,15 heißt es noch, ihr seid Lichter, Himmelslichter oder wie Himmelslichter in der Dunkelheit auf dieser Erde. Wir sind Licht auf dieser Welt. Und das nicht aus uns heraus, sondern weil wir ein Stück Himmel auf Erden sind. Weil wir Träger dieses Heiligen, dieses mächtigen Gottes sind. Weil der in uns lebt. Spürt ihr die Gegenwart Gottes hier? Ich spüre sie, aber wisst ihr was? Sie ist nicht erst jetzt hier, sondern sie ist schon die ganze Zeit hier. Sie war heute schon früh unten, wo ich geschlafen habe. Sie ist immer bei mir. Gottes Kraft, Gottes Heiligkeit. Gottes Kraft, indem er gesagt hat, er sprach und es geschah. Ey, Gott ist hier. Ich glaube, oft vergessen wir, dass Gott hier ist. wenn wir beten, wenn wir irgendwas machen. Oft vergessen wir, dass Gott nicht nur ein bisschen hier ist, sondern dass Gott mit seiner Kraft hier ist. Dass Gott mit seiner Heiligkeit hier ist. Mit seiner ganzen Macht. Gott ist hier. Ob du ihn spürst oder nicht. Gott lebt in dir, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Und ich hoffe es. Ein Stück Himmel auf Erden. Wow. Und es geht noch weiter. Wir lesen, ich möchte vorlesen, 1. Chronik 15, 25 bis 29. Und so zogen David und die Ältesten von Israel und die Obersten der Tausendschaften hin, um die Lade des Bundes des Herrn aus dem Hause Obed-Edoms heraufzuholen, mit Freuden. Und es geschah, als Gott den Leviten half, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, opferte man 7 Stiere und 7 Widder. Und David war mit einem Oberkleid aus Byssos bekleidet. Ebenso alle Leviten, die die Lade trugen. Und die Sänger und Kenania, der Oberste beim Anstimmen des Gesangs. Die Sänger und David trug ein leinenes Ephod. Und ganz Israel brachte die Lade des Bundes des Herrn hinauf zum mit Jauchzen und mit Hörnerschall und mit Trompeten und mit Zimbeln, musizierend mit Harfen und Zittern. Und es geschah, als die Lade des Bundes des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster und sie sah den König David hüpfen. Und David tanzte und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Da war eine Freude. David hat gleich das Gleiche nochmal gemacht, hat nicht gesagt, lass mal die Lade da, sondern er hat die Lade geholt. Mit 30.000 Leuten nochmal, hat dann sogar noch viele Widder und Stiere geschlachtet, geopfert für Gott. Und er hat es wirklich ernst genommen. Die Leviten haben die Bundeslade getragen, 30.000 Leute hinterher haben gefeiert, haben getanzt. Und ein Aspekt ist auch, David hat sich selbst vergeben. David hat nicht gesagt, wow, wir haben einen Fehler gemacht, jetzt holen wir ganz leise und heimlich die Bundeslade nach Jerusalem. Sondern er hat gesagt, hey, Gott hat uns vergeben, wir dürfen jetzt nochmal neu feiern. Wir dürfen in Gottes Gegenwart stehen, voller Freude, weil Gott hat uns vergeben. Und diesmal funktioniert's. Diesmal haben sie die Lade in Jerusalem. Und ich glaube, man sieht hier wirklich die Freude von Gott, von David. Er tanzte und die Michal hat ihn verachtet dafür, vielleicht mehrere Leute, aber David war es komplett egal. Er hat realisiert, dieser mächtige Gott, er ist hier. Dieser mächtige Gott, dieser heilige Gott, er ist hier. Und da ist egal, was Menschen denken, da ist egal, was ich selbst denke, ich freue mich einfach über Gott. Ich freue mich, weil dieser Gott hier ist. Ich will voller Freude sein, weil ich diesen Gott begriffen habe. Weil ich begriffen habe, wie groß er ist, wie mächtig er ist und wie groß seine Liebe zu mir ist. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du bist Träger dieser Gegenwart. Lass uns wirklich voller Freude sein darüber. Lass uns von unserem Problem wegschauen und auf Gott schauen, weil er lebt in uns und wir dürfen uns freuen darüber. Du darfst dich freuen über Gottes Gegenwart. Machst du das? Ja. Yeah. Und wenn wir heute auch oder für Leute beten und so, da ist Glaube ganz wichtig, heißt in der Bibel oft. Und Glaube ist nicht, dass ich glaube an Gott, das Größte, an seine Kraft und seine Macht. Und ich glaube, dass er durch Rainer Bonke wirken kann. Aber das ist nicht der Glaube, wie es gemeint ist. Sondern ich glaube, dass Gott hier ist und ich glaube, dass Gott durch mich wirken kann und durch dich wirken kann. Das ist Glaube. Nicht, dass er es durch irgendwen machen kann, weit weg, sondern dass er jetzt hier ist und dass er jetzt wirken kann. Durch dich, durch mich, an dir, an mir. Gott ist jetzt hier. Gott ist mächtig. Wir wollen jetzt noch ein Lied hören.